Also, das ist nicht eine normale Menge an Blut, die die meisten Frauen verlieren, und das liegt eben an dieser Blutkrankheit.
Regelzeit, der Perioden-Podcast mit Elena Berchermeier.
Die heutige Folge ist in Kooperation mit Our Missing Factor entstanden. Das ist eine Früherkennungsinitiative von CSL Behring in Zusammenarbeit mit anderen Partnern. Ich spreche mit Nele über das Von-Willebrand-Syndrom und möchte euch vorab kurz erklären, was das ist. Das Von-Willebrand-Syndrom ist die häufigste erbliche Gerinnungsstörung mit Blutungsneigung. Allerdings bleibt sie häufig unerkannt. Allein in Deutschland sind etwa 800.000 Menschen betroffen, diagnostiziert sind nur rund 4.000 Fälle. Wenn ihr noch mehr über das Von-Willebrand-Syndrom wissen wollt, schaut gerne auf Instagram bei Our Missing Factor oder bei mir vorbei. Da gibt es diese Woche noch mehr Infos.
Ich bin Nele, ich studiere in Münster Soziologie im fünften Semester jetzt und bin nebenbei, sag ich mal, so ein bisschen auf Instagram unterwegs und ja, genau.
Liebe Nele, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und zwar über das Von-Willebrand-Syndrom. Wann wurde das denn bei dir diagnostiziert und wie kam es dazu?
Genau, als ich 2 oder 3 war, hatte ich eine schwere Mandelentzündung und es war dann eben auch so weit, dass die rausoperiert werden mussten. Und davor haben die Ärzte halt, wie sich das gehört, Tests gemacht und dann wurde eben dieses Syndrom bei mir festgestellt. Und weil das ja eine erbliche Krankheit ist, wurden Schwestern getestet und die haben es auch. Und meine Eltern haben sich testen lassen und da hat sich dann eben herausgestellt, dass mein Vater es auch hat. Also der hat das dann erst so mit Mitte 30, Anfang 40 erfahren und bei uns dreien wussten wir das aber dann zum Glück seit Kindheit dann quasi.
Okay, das heißt, du bist quasi einfach mit dem Wissen aufgewachsen, dass du dieses Syndrom hast und wurdest da auch früh aufgeklärt darüber.
Also ich muss sagen, ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich wusste, dass ich es habe, war irgendwann so mit 10, 11. Da hat mich meine Mutter mal beiseite genommen, weil das ja dann auch so die Anfänge sind von der Pubertät und so weiter. Und davor ist es mir in meinem alltäglichen Leben nie besonders aufgefallen, dass ich irgendwie anders wäre.
Und wie war es danach? Also nachdem du quasi von deiner Mutter aufgeklärt wurdest, hast du da selber auch bemerkt, dass, ja, dass du irgendwie andere, dass du Symptome hast zum Beispiel?
Also das ist so, sag ich mal, ein Symptom ist ja zum Beispiel, dass man schneller blaue Flecken kriegt. Und mir ist es im Nachhinein natürlich aufgefallen, dass ich blaue Flecke habe, wo ich unter anderem nicht weiß, wo die herkommen. Aber so rückblickend gedacht, als Kind, man rennt durch die Gegend, da kriegt ja jedes Kind fast schnell blaue Flecken. Und einfach, weil man da ja auch nicht so richtig ein Vergleichsmuster hat, wann kriege ich einen blauen Fleck, wann kriegt jemand anderes einen blauen Fleck, ist mir das, wusste ich halt nie, ob mir jetzt Symptome auffallen oder ob ich mir jetzt Symptome einrede, weil ich jetzt weiß, dass ich es habe.
Ja, vor allem, man ist ja als Kind auch noch sehr unbedarft und blaue Flecken, eben wie du sagst, gehören einfach dazu und man achtet da jetzt noch nicht aus einem gesundheitlichen Aspekt drauf.
Genau, ich muss auch sagen, ich habe ja das Syndrom in der leichtesten Form. Mir fehlt der Willebrand-Faktor nicht vollkommen, der ja für die Blutgerinnung mitverantwortlich ist, sondern ich habe den einfach nur weniger häufig als andere Leute. Dementsprechend ist es halt auch, wir haben alle so eine kleine Versichertenkarte, wo das quasi draufsteht, dass wir das haben und es gibt da auch ein Mittel gegen, aber das ist halt nur relevant vor großen Operationen, wie zum Beispiel meiner Mandel-OP. Da musste mir das vorher gegeben werden, damit mein Blut halt eben normal schnell gerinnen kann, weil es halt eben sonst natürlich bei Operationen oder großen Wunden zu Komplikationen kommen kann.
Ah, okay. Und wie war das dann, du wurdest ja, hast du gesagt, mit 10 ungefähr aufgeklärt vor der Pubertät. Wie war das dann, als du deine Periode bekommen hast?
Ich weiß nicht mehr genau, wann ich meine Periode bekommen habe. Ich würde jetzt rückblickend, glaube ich, sagen so mit 12. Und da habe ich halt erstmal, habe ich selbst diesen Rückschluss gar nicht so unbedingt geführt. Ich habe halt gedacht, ich habe eine normale Periode, gerade wenn man das Thema ja auch nicht unbedingt vergleicht. Und nicht mal in der Familie haben wir das jetzt mit meinen Schwestern verglichen, wie stark wir bluten oder verglichen mit meiner Mutter und habe halt immer gedacht, das ist normal, dass man, sag ich mal, alle 2 Stunden spätestens wechseln muss. Und erst als ich so mein, sag ich jetzt mal, das Interesse an Jungs ausgeweitet hat und wir dann auch von meiner Mutter auch zur Frauenärztin geschickt wurden, auch für Impfungen, hat die mich mal gefragt, also wie oft musst du denn wechseln? Und ich habe so gesagt, so, ja, alle 2 Stunden oder nachts nehme ich halt dann vorsichtshalber irgendwie schon so 2 Binden. Und die hat dann gesagt, das ist nicht normal. Und dann habe ich halt eben so erklärt, ich habe diese Blutkrankheit, kann das was damit zu tun haben? Und dann hat sie gesagt, ja, also das ist nicht eine normale Menge an Blut, die meisten Frauen verlieren. Und das liegt eben an dieser Blutkrankheit. Und ja.
Und weißt du ungefähr, wie viel Blut du verlierst? Also dass man sagt, weil normal ist ja ungefähr, ich würde sagen, alles zwischen 40 Milliliter und 80 Milliliter, wie viel das ungefähr bei dir ist?
Also ich würde mal sagen, die 80 Milliliter habe ich auf jeden Fall immer voll gehabt. Ich habe es nie selbst, sage ich, irgendwie gemessen, wie viel es ist. Nur, also ich glaube normalerweise so Tampons kann man, glaube ich, in der mittleren Stärke oder so bis zu 6 Stunden drin lassen. Und dann würde der nicht mehr bei mir schützen. Also bei Tampons musste ich wirklich alle 2 Stunden gefühlt wechseln.
Hattest du dann auch Einschränkungen, also gerade wenn du eben deine Tage hattest, irgendwie, dass du sagst, okay, du musstest so oft wechseln, konntest du irgendwas nicht machen oder warst eingeschränkt in manchen Sachen?
Gerade dadurch, dass ich halt eben auch mehr Blut verloren habe, war das Ganze auch mit stärkeren Krämpfen verbunden. Ich denke, das ist das, was mich vor allen Dingen eingeschnitten hat. Das war teilweise so schlimm, dass ich dann wirklich 2, 3 Tage pro Monat überhaupt nicht in die Schule gehen konnte. Ich lag nur im Bett rum, Schmerztabletten und alles. Und dann halt, wenn man dann in der Schule war, so an den Tagen, wo es dann ein bisschen weniger wurde, war mir das schon fast unangenehm, weil ich ihn gefühlt jeder Unterrichtsstunde fragen musste, ob ich mal auf die Toilette kann. Und meine Lehrer haben sich dann natürlich auch irgendwann gedacht, so, muss sie jetzt wirklich oder habt ihr einfach nur keinen Bock auf Mathe? Und mir war das halt auch so ein bisschen unangenehm vor den Mitschülern, weil die ja dann auch so sehen, sie muss so und so oft, ja, aber das würde ich so sagen, waren die Tage, wo ich wirklich nicht aus dem Bett kam, waren im Vergleich dazu natürlich deutlich schlimmer. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte das jetzt immer noch so, ich wüsste nicht, wie ich mein Leben organisieren würde.
Ja, es ist schon auch krass. Ich meine, es ist ja auch ein zeitlicher Aufwand oder immer eine Unterbrechung von der Tätigkeit oder wenn man unterwegs ist, muss man immer gucken, wo hat man die nächste Toilette, wo kann man den Tampon dann wechseln. Hast du mit den Lehrern da auch drüber gesprochen? Also warum du dann eben so oft zur Toilette gehen musst zum Beispiel? Oder hast du erstmal gesagt, so nee, ich muss das auch für mich selber erstmal rausfinden, wie alles funktioniert? Man spricht ja vielleicht als Teenager noch nicht so ganz offen über die Periode.
Also ich muss sagen, ich habe meinen Lehrern auf gar keinen Fall gesagt, warum ich auf die Toilette musste. Das war einfach nur eine Frage. Und die meisten haben mich dann halt auch, also ich glaube, in allen Fällen durfte ich dann eben auch auf die Toilette gehen oder ich habe das dann in den Pausen gemacht. Gerade, sage ich mal so, mit 14 und 15 ist da ja auch das Schamgefühl einfach noch so ein bisschen groß und man geht nicht, also ich wäre niemals zu meinem Lehrer hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe eine Blutkrankheit, meine Periode ist stark, ich muss mal eben auf die Toilette. Das wäre mir sehr, sehr unangenehm gewesen und deswegen habe ich halt einfach nur ganz normal darum gebeten, auf Toilette gehen zu dürfen.
Jetzt hast du ja deine Periode schon längere Zeit und irgendwie auch den Umgang damit gelernt. Wie hat sich das denn so über die Jahre verändert auch, wie du damit umgehst? Oder weil du auch meintest, du hättest es nicht so lange ausgehalten, so lange Krämpfe zu haben. Anscheinend hat sich da ja auch was geändert.
Ja, ich habe mich mit meiner Frauenärztin dafür entschieden, dass ich die Pille nehme. Einer der Effekte ist ja auch, dass man dann eventuell seine Periode nicht mehr so stark oder gar nicht mehr kriegt. Und ich kriege meine jetzt tatsächlich seit gut 2 Jahren gar nicht mehr. Das ist immer noch mit ein bisschen Krämpfen verbunden, aber ich liege nicht mehr tagelang im Bett und ich muss nicht immer gucken, wo ist die nächste Toilette. Und das hat mir persönlich super stark geholfen, aber das ist ja auch jeder anders, gerade bei der Pille. Ich vertrage sie. Es gibt Leute, die sie eben nicht vertragen und da muss dann auch jeder mit seinem Arzt, seiner Ärztin die Methode für einen selber finden. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich eine so einfache Lösung, sag ich jetzt mal, gefunden habe.
Ja, total. Das heißt, wenn du deine Periode nicht mehr bekommst, nimmst du die Pille komplett durch, oder? Oder wann hast du dann die Krämpfe?
Ich nehme durchgehend Pillen, aber jeweils 5 davon am Ende sind halt so Placebo-Dinger. Und das wäre dann quasi die Woche, wo ich theoretisch meine Tage hätte. Aber durch die Hormone baut sich da eben kein Gewebe mehr auf und deswegen wird halt auch kein Gewebe abgestoßen und deswegen blutet man nicht.
Ah, Ah, okay. Und was würdest du sagen, wie hat sich das Verhältnis zu deinem Körper verändert, dadurch, dass du dich ja sehr gut kennen musst und einfach dich viel mit deiner Periode beschäftigen musstest und auch immer noch musst durch die Hormone? Was hat sich da so verändert?
Gerade dadurch, dass halt eben jetzt die Schmerzen weg sind, habe ich eine ganz andere Einstellung zu dem Thema. Früher empfand ich die wirklich nur als lästig. Ich wollte meine Periode nicht haben. Ich hatte keine Lust darauf. Und jetzt ist es manchmal sogar schon so, dass ich das so ein bisschen vermisse, diesen Zyklus wahrnehmen zu können. Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal die Periode nicht bekommen habe, hatte ich auch so einen kleinen, oh Gott, ich bin schwanger, Schock. Weil ich das im Moment, ersten Moment gar nicht miteinander so verknüpft habe, dass das daran liegt. Und es ist natürlich, einem fehlt so ein bisschen so die offensichtlichen Signale vom eigenen Körper. Und man muss halt so ein bisschen lernen, besser zuzuhören, glaube ich auch.
Inwiefern meinst du?
Zum Beispiel ist es ja so, dass ich diese hormonellen Schwankungen von einem Zyklus ganz normal noch habe. Und wenn ich mal wusste, wann ich mal auf meine Periode, also wann die bald anstehen würde und so, dann wusste ich halt, dass ich auch mal emotionaler reagiere und habe mir selbst auch so erlaubt, emotionaler zu sein oder mich zurückzuziehen. Und das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Also klar, am Ende jeder Pillenpackung sind halt eben diese 5 Placebo-Pillen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass ich oft auch jetzt so ein bisschen emotionaler reagiere und dann frage ich mich immer so, sind das jetzt deine Hormone? Muss ich mich einfach nur aus der Situation zurückziehen oder stört mich das wirklich?
Ah, verstehe, verstehe. Ja klar, man ist irgendwie, vielleicht hat es auch was mit Intuition zu tun, dass der Körper eigentlich wüsste, jetzt müsste das und das im Körper vorgehen, passiert aber eben durch die Pille zum Beispiel nicht. Und dann muss man ja eben lernen, anders drauf zu hören. Seit wann nimmst du denn die Pille wieder? Oder seit wann nimmst du die Pille?
Also mit einer kleinen Unterbrechung habe ich die Pille, glaube ich, genommen, seitdem ich 14 bin. Also ich bin jetzt 21, 7 Jahre.
Okay, und hat sich da irgendwie von Anfang bis jetzt auch irgendwas verändert? Hast du immer die gleiche Pille genommen? Bist du gut damit zurechtgekommen?
Ich konnte nicht immer die gleiche nehmen, weil es da letztes Jahr, glaube ich, Lieferschwierigkeiten gab und dann musste ich auf eine Minipille umstellen, mit der ich nicht gut klarkam. Da habe ich das wirklich gemerkt, dass ich so, also wirklich Gefühlsachterbahn jeden Tag hatte und habe mir gedacht, das war ja vorher nicht so und konnte jetzt Gott sei Dank wieder auf meine ursprüngliche zurücksteigen und habe halt auch gemerkt, dass das sich alles wieder beruhigt hat.
Sehr gut. Und merkst du dann trotzdem generell, außer wenn man jetzt mal die Periode außer Acht lässt, generell trotzdem was vom Willebrand-Syndrom?
Also wie gesagt, man merkt das halt zum Beispiel, dass ich, wenn ich mich nur mal kurz stoße, weiß ich, ich habe den nächsten blauen Fleck. Ich habe auch öfter mal so ein bisschen spontanes Nasenbluten, das dann auch länger anhalten kann. Aber ich weiß ja im Moment, wie ich damit umgehe. Also man lässt es halt einfach beim Nasenbluten laufen und ich weiß ja auch, dass es wieder aufhört. Es dauert nur so ein bisschen länger, aber ich würde sagen, ansonsten merkt man das im Alltag kaum. Ich hatte jetzt letztens eine Weisheitszahn-OP, da musste ich es nochmal sagen, aber das ist halt wirklich so, vor Operation muss man es halt eben sagen. Man sollte es seinem Umfeld erklären, falls ich mal einen Unfall habe, ist das sehr, sehr wichtig, dass mein Umfeld das den Ärzten auch sagt. Aber ansonsten im alltäglichen Leben ist es nicht besonders einschränkend.
Okay, sehr gut. Ist ja auch schön zu hören. Und bist du dann trotzdem regelmäßig bei deiner Frauenärztin oder bei deinem Frauenarzt, um auch zu besprechen, passt alles mit der Pille, mit damit, dass du eben deine Periode nicht mehr hast? Also muss man da auch regelmäßig zum Check-up?
Also ich gehe ganz normal zur Vorsorgeuntersuchung, wie das ja auch jede Frau tun sollte. Und da werden die Fragen dann natürlich auch geklärt. Also ich bin zweimal im Jahr bei meiner Ärztin und neben der normalen Untersuchung besprechen wir dann natürlich auch das, ob ich mich mit der Pille noch glücklich fühle und wie das halt eben im Zusammenhang mit der Blutkrankheit aussieht.
Ah, okay. Und was würdest du sagen, oder was würdest du Menschen raten, die zum Beispiel ihre Menstruation haben und das von Willebrand-Syndrom? Was würdest du denen raten, wie die damit umgehen, wie die sich an das Thema herantasten können?
Also ich würde als erstes auf jeden Fall raten, mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt darüber zu reden. Das sind Ärzte, in dem Fall dann auch eben Experten. die dann halt auch eben eine vernünftige Therapiemöglichkeit vorschlagen können. Nicht für jeden funktioniert die Pille wie bei mir. Da gibt es ja dann aber auch andere hormonelle Verhütungsmethoden. Da muss ich jetzt aber auch wirklich sagen, damit, ich bin kein Experte. Ich möchte da keinem auf jeden Fall raten, so die und die Pille ist es und das heilt alles.
Ja, eben muss man ja immer individuell gucken.
Genau. Und ansonsten die ganz normalen Tipps, sage ich jetzt mal, die bei einer Periode funktionieren. Also ich habe immer festgestellt, es ist leichter, wenn man es zulässt, wenn man sagt, okay, mein Körper reagiert jetzt so und so, ich kann nicht wirklich was dagegen tun. Also gönne ich dem die Pause, ziehe eine bequeme Hose an, Wärmflasche und versuche abzuschalten.
Kennst du andere Leute, die das Syndrom auch haben?
Ich kenne tatsächlich nur die Leute in meiner Familie, also meine Schwestern und mein Vater. Ansonsten ist mir noch niemand begegnet, auch wenn das ja eigentlich, glaube ich, eine der häufigsten Blutkrankheiten ist. Aber dadurch, dass die Symptome, glaube ich, bei Typ 1 so unauffällig sind, abgesehen von der Periode, über die man ja aber nicht wirklich redet, weiß ich gar nicht, ob ich das... Es kann gut sein, dass meine Freundinnen zum Beispiel eine starke Periode haben und ich weiß das einfach gar nicht.
Ja, ich glaube eben, es ist der wichtigste Punkt, dass man sagt, man spricht ja erstmal gar nicht darüber, wie viel Blut verliert man. Man muss ja erstmal für sich selber definieren, ist es normal oder ist es außerhalb des normalen Bereichs sozusagen. Und dann auch erstmal, ja eben wie du sagst, zu einer Ärztin und zum Arzt gehen und erstmal auch die Diagnose bekommen. Und was war so deine Erfahrung mit Social Media? Da hast du es ja trotzdem auch geteilt, dass du das Syndrom hast. Hast du da Leute kennengelernt, die auch ihre Erfahrungen geteilt haben, die das auch haben? Wie war da der Umgang?
Also ich habe tatsächlich auch da, bin ich keinem begegnet, der es auch hat, aber vielen Leuten, die halt so ein offenes Interesse zeigen und auch von wegen, oh, davon habe ich ja noch nie gehört und das ist ja krass, dass es auch so wenig Leute wissen. Und ja, ich glaube, das ist so die größte Resonanz. Also, dass die Leute sich freuen, dass halt irgendjemand mal das auch so vorstellt irgendwie und darüber informiert, weil es halt eben so wenig Leute wissen, dass es diese Krankheit gibt und dass eben eine starke Periode damit auch zusammenhängt.
Ja, ich glaube, auf Social Media ist es auch immer interessant, wenn man sagt, eben man sieht eine Person, die über ein Syndrom, eine Sache eben spricht. Man hat schon eine Ansprechpartnerin in dem Fall, auch wenn man sich nicht persönlich kennt. Und auch eine Person, die so ein bisschen eine Vorbildfunktion hat, finde ich. Also, dass man eben sagt, okay, du hast es, wie gehst du damit um? Du sprichst offen darüber, du teilst deine Erfahrungen, deine Geschichte. Und ich glaube, dadurch wird das Thema auch für andere dann auch leichter zugänglich. Weil man sagt, es ist nicht so ein abstraktes medizinisches Thema, sondern es ist halt dann, es wird ein menschliches Thema.
Genau, also ich habe auch immer versucht, so im näheren Umfeld bei engen Freundinnen so ein bisschen so anzuregen, dass man halt eben für sich selbst so ein bisschen mal prüft, ob man ein paar Symptome hat, ob man schnell blaue Flecke kriegt und das dann halt auch wirklich einfach mal, zum Beispiel bei den Vorsorgeuntersuchungen, einfach mal anspricht. Ja, genau.
Kommen wir nochmal auf die Betroffenen zu sprechen. Tauschst du dich denn mit den Mitgliedern deiner Familie aus? Also wie es denen mit dem Syndrom geht? Oder auch als du dann deine Periode bekommen hast und dann aber auch von der Frauenärztin wusstest zum Beispiel, okay, meine starke Periode hängt eben damit zusammen. Hast du da dann angefangen, darüber zu sprechen?
Also ich habe diese Information auf jeden Fall an meine Familie weitergeleitet. Und meine beiden Schwestern sind dann auch eben unabhängig damals noch zur gleichen Ärztin auch gegangen. Bei einer von meinen Schwestern, die hat es zum Beispiel auch mit der Pille versucht, das war aber für sie gar nichts. Was, sag ich mal, auch okay ist, da muss man halt eben, wie gesagt, individuell für sich schauen. Aber ich weiß also, dass die beiden auch eben eine starke Periode haben und auch irgendwie lernen müssen, halt damit umzugehen.
Ja, absolut. Ich finde, es ist ja auch immer wieder individuell bei jeder Periode, einfach bei jedem Menschen, dass man sagt, man muss immer wieder so ein bisschen nachgucken, nachhorchen und schauen, okay, wie geht es meinem Körper gerade? Funktioniert das? Weil nur weil eine Sache zum Beispiel auch vor einem Jahr funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass es für immer funktioniert. Wie ist es da so bei dir? Merkst du auch trotzdem eine Veränderung, dass sich dein Körper auch, wenn du eben die Pille jetzt nimmst und deine Periode nicht mehr hast, dass sich es trotzdem irgendwie auch verändert hat?
Also jetzt sage ich mal so Veränderung in meinem Körper bis jetzt bei der Pille, die ich jetzt gerade nehme, eher nicht. Ich habe es halt, wie gesagt, stark gemerkt bei der anderen, die definitiv keine Lösung für mich war. Aber ich bin natürlich auch immer so am Denken, ich meine, ich bin jetzt 21, Familienplanung steht jetzt noch lange nicht an, aber war irgendwann gerne schon. Und da muss man natürlich auch schauen, dass ja dann die Pille irgendwie abgesetzt werden muss, wie ich dann wieder damit umgehe. Weil es für mich halt immer einfach keine Lösung ist, dann irgendwie 3 Tage im Monat im Bett zu liegen. Dafür ist mir mein Leben dann doch irgendwie, will ich mehr mitmachen.
Ja, kann ich verstehen. Kann ich voll verstehen. Vor allem, es ist ja eben auch, wie du sagst, es unterdrückt ja auch irgendwie das Syndrom oder die Symptome einfach. Deswegen, man muss ja dann auch eben in Zukunft schauen, wie geht es damit weiter und wie kann man auch damit leben?
Ja, ich glaube, das sind halt einfach große Punkte. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr froh, dass ich eben weiß, dass ich das Syndrom habe, weil es eben erblich ist. Kann ich zum Beispiel, falls ich mal Kinder habe, direkt nach der Geburt sagen, testet bitte, schaut, ob sie es haben. Und dann, falls ich mal eine Tochter habe, der auch, sag ich mal, bei dem ganzen Thema besser zur Hand gehen. Meine Mutter hat zum Beispiel das Syndrom nicht und hat aber trotzdem eine stärkere Blutung in dem Sinne. Und das war dann halt auch eben sowas, was mich, wo ich dann immer dachte, das ist ja normal, von wegen, meine Mutter hat eine starke Blutung, ich habe auch eine, aber meine Mutter hat das Syndrom nicht. Also, dass das halt trotzdem normal wäre. Und ich glaube, da ist das halt wirklich so, jeder Betroffene muss halt, oder anders formuliert, je mehr Leute es halt eben wissen, desto besser ist es auch eben irgendwie für das eigene Umfeld, für die eigenen Kinder irgendwann.
Ja, absolut. Und zum Abschluss vielleicht noch, was wünschst du dir denn generell für die Zukunft der Periode, auch im Hinblick auf das von Willebrand-Syndrom?
Ich würde mir halt wünschen, dass das ganze Thema Periode so ein bisschen enttabuisiert wird, weil nur dann kann man halt auch irgendwie wirklich Aufmerksamkeit schaffen für das von Willebrand-Syndrom. Gerade eben beim Typ 1 ist die Periode so der Hauptpunkt, wo ich es eben merke oder gemerkt habe. Und wenn das ganze Thema gesellschaftlich ein bisschen enttabuisiert wäre, glaube ich halt, dass ich das schon viel früher gemerkt hätte und halt zum Beispiel auch von den Lehrern von der Schule da sag ich mal, mehr Verständnis bekommen hätte, warum ich zum Beispiel so oft dann auch im Monat einfach mal fehle. Weil ich sag mal, jemand, der eine OP hatte oder sowas und der ist zu Hause, das versteht man in der Schule. Das ist eine offensichtliche Krankheit und das sieht man halt mir eben nicht an. Und man geht halt jetzt im Moment noch nicht so durch die Gegend, gerade so in der Pubertät und sagt, ja, ich habe eine starke Periode, bitte nimm Rücksicht auf mich. Und das würde ich mir halt wünschen, dass das ganze Thema mehr angesprochen werden kann und von Scham irgendwie auch befreit wird.
Ja, auf jeden Fall. Das ist super wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und deine Geschichte mit mir und mit uns allen geteilt hast.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ich stelle meinen InterviewpartnerInnen in jeder Folge die gleiche Frage. Was ist dein Tipp zur Periode?
Mein Tipp ist, das Thema zu akzeptieren. Man kann nicht daran ändern, dass man die Periode kriegt und deswegen sollte man auf seinen Körper hören und sich selbst Ruhe gönnen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und mir auf Instagram folgt unter @periodenpodcast in einem Wort. Mein Name ist Elina Berchemeier und die Periode ist kein Tabu.